Hallo, ich bin Wiebke und ich nutze meine Stimme für die Demokratie, damit eben nicht nur gemeckert wird über die da oben, sondern damit ich mitgestalte, wie wir leben. Und ich finde, wir sollten alle mal drüber nachdenken, wofür wir eigentlich sind und wofür auch du ein Zeichen setzen kannst. Wir leben in einem Land, in dem so vieles eben nicht selbstverständlich ist. Dass wir in Frieden leben, dass wir unsere Meinung frei äußern können, dass wir Menschen helfen, die in Not sind und ja, dass wir unsere Stimme eben Parteien geben können, die sich auch weiterhin für Demokratie einsetzen. Also, ich gehe wählen, du auch. Gib der Demokratie deine Stimme.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus am Darwin-Tag. Ihr wisst schon, Survival of the Fittest. Und da fragen wir uns heute, wie fit sind denn die Bayern, um die anstehende Woche der Wahrheit dann auch zu überleben? Und da sich in der letzten Woche einige in den Kommentaren bei YouTube von euch beschwert haben, wir würden immer nur Bayern-Hasser einladen, ist heute ein Bayern-Anhänger dabei. Ihr seht das, wenn ihr das Video guckt auf YouTube, auch an seinem Outfit. Ein FC Bayern-Trainingsanzug, ein bisschen Nostalgie, kann er uns gleich nochmal erzählen. Aber es ist ein Bayern-Anhänger, der trotz aller emotionaler Nähe zum Verein, ich glaube, auch durchaus kritisch berichten kann. Von mirsanroth.de, Andreas Meilhammer. Andreas, moin.
Servus, es freut mich, eingeladen zu sein.
Du hast einen Bayern-Trainingsanzug, ich würde mal sagen, vom Style her End-90er. Ich kann mir Giovanni Trapattoni noch genau in diesem Outfit vorstellen.
Genau der ist es auch. Ich habe mir den deshalb mal irgendwann mal gekauft und er ist wieder in meinen Kopf gekommen, dass der irgendwo rumliegt, weil ich die FC Hollywood-Doku geguckt habe auf ZDF, die ich sehr empfehlen kann. Ich habe mich lange irgendwie davor gedrückt, weil ich dachte, ja, was kann schon Neues irgendwie passieren, aber das ist so unterhaltsam. Also da auch alle Protagonisten sprechen, Lothar Matthäus ist heute noch beleidigt, unglaublich. Also ich fand es wahnsinnig witzig und unterhaltsam, das kann ich sehr empfehlen.
Also unbedingt mal reingucken. Ich habe sie auch noch nicht in Gänze geguckt, aber das lag nur an Zeitgründen, weshalb ich das noch nicht getan habe. Die ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Sag mal, die Objektivität muss man ja auch in so eine Doku immer reinbringen. Wie objektiv kannst du, könnt ihr bei mirsanroth als Bayern-Blog sein oder müsst ihr sogar sein? Oder wie viel Fanherz ist dabei, wenn ihr analysiert?
Ich glaube, dadurch, dass wir alle Fans sind, ist es teilweise manchmal so, müssen wir uns zurückhalten, nicht überkritisch zu sein. Man ist ja immer, man neigt ja dazu, von Himmel hoch jauchzend sofort den Tode betrübt überzugehen. Und so ist es dann manchmal auch. Und im Slack denkt man sich immer, die Welt geht unter, wenn die Bayern spielen. Und dann gewinnt es so wie am Freitag, die gewinnen 3-0. Obwohl alle sagen, das war wieder gar nichts. Also es ist schon, glaube ich, der kritische Ansatz ist bei uns auf jeden Fall da und es ist ja irgendwie auch die Idee, dass das da kein Zujubeln nur des FC Bayern ist, sondern dass auch mal kritisch besprochen wird und dass das Analysen gibt, die in die Tiefe gehen. Also es soll nicht nur ein Jubel-Podcast und ein Jubel-Blog sein, sondern es soll wirklich Infos geben und ein bisschen tiefer reingehen.
Also durchaus eine objektive Betrachtungsweise. Wie objektiv hast du denn gestern auf die beiden Ex-Trainer der Bayern geguckt, die ja zusammen oder parallel in der Champions League dann auch gespielt haben? Niko Kovac hat mit Borussia Dortmund 3-0 bei Sporting Lissabon gewonnen und Pep Guardiola mit Man City 2-3 gegen Real Madrid verloren. Wie objektiv bist du da in der Kritik der Ex-Trainer?
Oh, da bin ich, glaube ich, ganz offen. Niko Kovac hat nicht den besten Stand bei mir, muss ich sagen. Dieses Einsatz reicht und man muss nur genug laufen, dann braucht es keine große Taktik. Das sehe ich nicht und hat man ja auch bei Bayern gesehen. Hat nicht so gut funktioniert. Das Hansi Flick ist mit derselben Mannschaft dann Trippelsieger geworden, mit der er gesagt hat, da kann man nicht attraktiven Offensivfußball spielen, wenn man die Leute nicht dafür hat. Ich bin nicht überzeugt. Also ich glaube, es ist einfach auch vorbei, die Zeit des großen Schleifers. Also auch wenn ich das Gefühl habe, das ist die Dortmunder Idee, es läuft nicht gut, wir holen da jetzt jemanden rein, der die Jungs wieder richtig hart anpackt. Ich weiß nicht, ob das die endgültige Lösung ist. Und bei anderen Spiel war ich eher, dachte ich, warum können ich beide verlieren? Aber jetzt nicht als unendliche Abneigung, sondern eher, dass beide große Konkurrenten sind, die ich das nicht schlecht finde, wenn die sich gegenseitig aus dem Weg räumen. Also das eine ist schon mal weg. Die Qualität bei City ist einfach so groß, wenn die trotz der schlechten Serie, dass man gegen die eigentlich nicht spielen will, weil die haben ja immer noch Haaland, sie haben so viele Klassenspieler, du kannst ja immer mal verlieren. Und dasselbe gilt ja für Real. Man hat ja wieder gesehen, wie sie es gestern dann doch noch gedreht haben. Also am liebsten wäre mir, man könnte denen aus dem Weg gehen, Auch wenn ich dann, wenn es dann hart auf hart kommt, immer denke, irgendwann schlagen wir Real nochmal. Das ist in letzter Zeit so oft schiefgegangen. Irgendwann müssen wir die doch packen.
Das Momentum im Moment dann auf Seiten von Real natürlich mit diesem Sieg im Rücken. Pep Guardiola in der Kritik, Didi Hamann hat gestern gesagt, er glaube, ja, dass quasi das Ende von Pep Guardiola bei Man City jetzt erreicht ist. Wie schätzt du das ein? Glaubst du, das ist nach dieser Krise, die ja nicht nur in der Champions League mit Platz 22, glaube ich, in der Ligaphase ja sich sehr manifestiert hat, aber eben auch in der Premier League dann absolut auffällig ist. Da kriegen sie ja auch kein Bein mehr drauf. Und seine Erklärung in der Pressekonferenz, ich habe vor Monaten schon gesagt, dass ich nicht gut genug bin, zeigen ja jetzt auch nicht irgendwie, dass er da die große Lösung hat. Glaubst du, das geht zu Ende?
Ja, das, die Pressekonferenz will ich nicht so groß werten, weil so hat er schon immer gesprochen. Das war ja in München auch so. Es war immer alles ganz, ganz schlimm und er ist, kann nichts und seine Spieler, er ist ganz, ganz klein. Das war ja schon immer sein Sprech. Da will ich jetzt wenig drauf geben. Also wenn er bleiben will, glaube ich, bleibt er da. Also ich glaube nicht, dass City den jemals absägen würde. Ich glaube auch, das wird ja deshalb kein schlechter Trainer. Es ist ja irgendwie, keine Ahnung, wenn man es vergleicht mit der Saison, wo Dortmund so abgestürzt ist, unser Club. Deshalb ist ja Klopp auch kein schlechter Trainer. Ja. Und der muss ja von selber gehen. Die hätten ihn ja auch nicht entlassen. Und ich glaube auch, dass da mit der in City das Vertrauen da ist. Und ich glaube auch, dass bei der Qualität, der in der Mannschaft ist, wenn sich die mal wieder so ein bisschen findet, das ist ja besser geworden und es tauen Spieler wieder auf. Phil Foden kommt langsam mit Form. Haaland kommt so ein bisschen aus seinem Loch. Und ich glaube, die sind im Ende einfach zu gut. Es ist vielleicht die risikoreiche Spielweise, die gerade nicht so funktioniert, weil sie hinten zu viele Fehler machen. Die setzen ja viel darauf, dass hinten sehr starke Spiele im 1 gegen 1 sind, die das dann immer auflösen können, wenn sie eben in Unterzahl oder in Gleichzahl verteidigen müssen. Und das geht halt zurzeit echt oft schief. Also man hat ja gestern gesehen, wie oft die im Aufbau den Ball verloren haben. Das geht halt dann gegen Real nicht gut.
Jetzt will City ja für die neue Saison da neu aufbauen, einen Umbruch herbeiführen, möglicherweise eben unter Pep Guardiola, wenn er tatsächlich, wie du sagst, im Grunde selbst in der Hand hat, ob er bleibt oder nicht. Aber mal gesetzt den Fall, er sollte dann nicht mehr bleiben. Er müsste gehen oder würde selber sagen, ich kann es wirklich nicht, ich lasse es hier. Wäre das vielleicht im Ring um Florian Wirtz dann ein Plus für die Bayern? Weil Sportbild hat es heute berichtet, dass Man City ja auch groß in das Pokerspiel um Florian Wirtz mit einsteigen will. Pep Guardiola will ihn unbedingt im Sommer schon haben und wir wissen ja alle, Geld genug, egal wo es herkommt, haben sie ja.
Ja, da kann man fast nur hoffen, dass die nicht in die Champions League kommen. Das wäre natürlich nämlich ein Vorteil für die Bayern. Es wird ja immer wieder widersprüchlich berichtet. Also das Letzte, was ich gehört habe, ist ja immer, dass Florian Wirtz gerne in Leverkusen bleiben würde bis zur WM, um sich da praktisch seinen Stammplatz sicher zu haben und sich perfekt auf die WM zu vorbereiten. Deshalb weiß ich gar nicht, ob das nicht erst nächstes Jahr ein Thema wird. Andererseits spielt er jetzt noch besser als zuvor, wo man denkt, er ist dem Ganzen eigentlich schon entwachsen. Es ist wirklich eine Augenweide, ihm zuzugucken. Ich gucke gerne Leverkusen einfach. Es ist der große Konkurrent in der Bundesliga, aber ich gucke die einfach gerne, weil Florian jetzt einfach der Wahnsinn ist. Also was der im Dribbling macht, was der für Übersicht hat, aber was halt auch gegen den Ball läuft, ist einfach überragend. Und ich glaube, Guardiola ist immer noch für einen Spieler ein Argument, um zu wechseln. Also ist eher schlecht für Bayern, würde ich sagen. Und im Mittelfeld hat er dann auch tolle Mitspieler. Man muss auch sagen, das wird schon helfen, wenn Rodri wieder fit ist. Man hat ihn gestern immer wieder gesehen auf der Bank. Das wäre schon nochmal ein Push, glaube ich, für die.
Das ist alles noch Zukunftsmusik natürlich. Bleiben wir mal in der Gegenwart. Bist du trotzdem froh, dass Bayern eben nicht City gekriegt hat, trotz der Krise, trotz der Probleme und stattdessen Celtic zugelost gekriegt hat jetzt für die Zwischenrunde?
Ja. Also ich habe kurz überlegt und dachte, es wäre wie bei Real, jetzt wäre mal der Moment da, um sie zu schlagen, um sie mal zu packen. Aber man muss halt immer noch dann denken, die haben halt immer noch eben so Spieler wie Haaland im Sturm und da kannst du auch halt auch auswärts mal untergehen, wenn der drei macht. Und das die so die Gottvertrauen in die Bayern-Defensive habe ich dann doch nicht. dass ich sagen würde, mit Celtic hat man schon einen der schwächeren Gegner. Also da muss man schon, ich finde sogar, da muss man eigentlich sagen, da musst du auswärts und zu Hause gewinnen. Die sind nicht gut genug.
Gucken wir mal ein bisschen genauer drauf auf dieses Duell mit Celtic Glasgow im Zwischenrunden-Hinspiel dann heute Abend in der Champions League.
Das Thema des Tages.
Ja, du hast es im Grunde schon angedeutet. Wir müssen uns da nicht groß was vormachen. Die Bayern natürlich Favorit und dass sie überhaupt diese Ehrenrunde in der Zwischenrunde drehen müssen, ist für sie wahrscheinlich überhaupt schon schlimm genug. Aber sollte es jetzt nicht klappen gegen Celtic, das wäre schon eine richtige Blamage.
Ja, absolut. Also das ist keine Mannschaft, gegen die die Bayern ausscheiden dürfen. Das ist klar, es ist in Glasgow immer schwierig mit der Stimmung, aber man muss schon sagen, die Qualität in der Mannschaft reicht nicht. Das sind viele Spieler, die sonst irgendwie zweite englische Liga spielen würden oder im Abstiegskampf in England aktiv werden. Also der irgendwie hinten der Abwehrchef Carter Vickers, der ich habe den immer von Tottenham in Erinnerung, habe aber gesehen, jetzt, als ich geguckt habe, der hat noch kein einziges Premier League-Spiel gemacht. Der war immer in die zweite Liga ausgeliehen, bevor er zu Celtic ging. Und man sieht es auch an den Ergebnissen. Die sind weitergekommen mit 3 Siegen. Das war zu Hause gegen Bratislava, zu Hause gegen Bern 1-0 gewonnen und zu Hause gegen Leipzig. Und Leipzig, Bern und Bratislava haben zusammen in der ganzen Champions League in den 24 Spielen 3 Punkte geholt. Also es waren, die haben die schwachen Teams geschlagen. Und das war es dann auch.
Und haben sogar gegen Dortmund mit 1-7 verloren.
Genau, eben weil es keine gute Mannschaft ist. Also sehe ich nicht. Wenn man sich auch den Kader anguckt, irgendwie, ich glaube, viel besprochen wird jetzt wahrscheinlich Nicolas Kühn, weil es ein Deutscher ist, weil der die beiden Tore gegen Leipzig gemacht hat. Aber ich kenne den ja noch. Der ist talentiert. Der war nämlich bei Bayern 2. War jetzt, sein letztes Jahr war die Abstiegssaison aus der dritten Liga. Und danach war es Aue und Rapid Wien. Und ich glaube, das vermittelt schon ungefähr das Niveau. Der ist nicht schlecht, aber der hat jetzt auch in Österreich die österreichische Bundesliga nicht auseinandergeschossen. Vor
Ja.
der ging in der Vorrunde hatte der da 2 Treffer von 5 Assists. Und die österreichische Bundesliga ist echt vom Niveau her nicht umsonst wechseln viele Spieler von der österreichischen Bundesliga in die zweite deutsche Liga. Das ist, glaube ich, eher das Niveau. Und dann gibt es halt so ein paar, die noch oben rausspringen. Und so sehe ich es bei Celtic auch. Das Niveau allgemein ist so englische Mittelklasse oder Abstiegskampf und dann gibt es halt immer mal wieder, können sie durch Geld holen, dann ein paar Reihen, die dann wirklich nach oben ausschlagen, da gibt es schon ein paar, aber das ist keine Mannschaft, die den Bayern gefährlich werden darf.
Aber sie haben immerhin einen Torjäger, der schon 21 Mal getroffen hat und jetzt auch mitspielen darf, dessen Sperre aus dem Champions League-Spiel gegen Young Boys Bern dann doch verkürzt wurde, sodass er dann heute Abend einsetzbar ist. Dyson Maeda, der ist nicht nur Torjäger, der ist sogar ja quasi die erste Pressinglinie von Celtic. Also eigentlich ein ganz zentraler Mann und einer, der schnell ist. Hast du da keine Angst, dass die Bayern-Defensive, die ja gerade in der Rückwärtsbewegung nicht immer sattelfest ist, doch düpiert werden könnte? Es reichen ja ein, zwei Chancen aus. Das haben wir in den letzten Auswärtsspielen der Bayern in der Champions League ja oft genug sehen müssen.
Ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Ich habe mir auch das Foul nochmal angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob er die Sperre da verringern hätte müssen. Der hat schon relativ klar nachgeschlagen gegen seinen Gegenspieler. Also nachdem er den Ball verloren hat, hat er dann von hinten, nachdem er abgepfiffen war, nochmal so reingehackt. Ich habe den auch gegen Leipzig gesehen und muss sagen, der hat denen viel Probleme gemacht. Der ist sehr beweglich und sehr aktiv, auch im Pressing, hast du schon richtig gesagt. Aber erstens bin ich ein Fan von Upamecano. Ich sehe die Probleme eher auf der Außenverteidigerposition. Ich glaube, dass ich finde, Upamecano und auch Minchai, der zwar in den Spielen gegen starke Gegner oft noch ein bisschen anfälliger ist, haben sich aber sehr gut entwickelt unter Kompany. Ich fand, die haben eine gute Hinserie gespielt. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Und auch wenn man ein oder zwei Tore in Glasgow fressen sollte, auch bei den Niederlagen in Rotterdam zum Beispiel, da waren X-Goals wert. Ich bringe es gar nicht mehr zusammen, aber von 3, 4, da waren die Chancen da. Also und Harry Kane ist auf dem Weg nach oben. Das war eine Phase, wo Musiala gefehlt hat. Die Offensive ist aktuell nicht so im besten Lauf, aber sie sind schon sehr von Kane und Musiala abhängig und die sind beide wieder da. Kane ist wieder auf dem Weg nach oben von der Form her. Musiala ist wieder da und spielt eigentlich wie vorher sehr stark. Also ich bin recht zuversichtlich, dass wir heute Abend mindestens 2 Bayern-Tore sehen.
Aber die Kreativität war ja auch was, was gegen Bremen dann doch ein bisschen gefehlt hatte, bei diesem am Ende 3:0, aber 2 Elfmeter waren dabei, um dieses 3:0 dann eben auch zu realisieren. Aus dem Spiel war relativ wenig möglich.
Das ist gefühlt schon die ganze Zeit der Winterpause so ein bisschen das Problem.
Und du
Also
hast es gesagt, gegen Feyenoord war es auch so.
gegen Feyenoord waren es sogar eher Chancen da und sie wurden nicht genutzt,
Ja.
würde ich sagen. Aber ja, es fehlt so ein bisschen an der Kreativität. Es ist so ein bisschen auch, es tut sich kein Vierter hervor. Ich würde sagen, aktuell sind Kane, Musiala und Olise gesetzt. Und es gäbe 3 Spieler, die um den vierten Position kämpfen sollten. Aber irgendwie tut sich keiner von denen so richtig hervor. Ich rechne heute so ein bisschen mit Sané, der so die letzten Wochen noch die beste Form hatte, aber jetzt krank war und deshalb gegen Bremen nicht begonnen hat. aber gegen so einen tiefstehenden Gegner tun sie sich wirklich schwer und gefühlt sind sie dann sehr davon abhängig, einen Elfmeter zu bekommen, was wirklich häufig war in letzter Zeit, ja. Oder von der Einzelaktion von Kane und Musiala, das muss man wirklich leider so sagen. Ecken waren noch gefährlich, Upamecano und Kim mit dem Kopfball. Aber es sind Standards und die beiden starken Einzelspieler in den Einzelaktionen, die zuletzt die Tore heraufbeschworen haben, leider. Also es ist auf einem sehr hohen Niveau. Man muss sehen, die beiden haben letztes Jahr in der Rückrunde 7-mal verloren. Ja. Und das war wirklich, das habe ich lange nicht erlebt als Fan. Und es hat sich unter Kompany auf einem sehr hohen Niveau bisschen abgeflacht, die Form. Also es war in der Hinrunde schon besser, aber ich bin immer noch relativ zufrieden, muss ich sagen.
Ja, ich meine, die Punktausbeute in der Liga spricht ja absolut für sich. Er hat ja auch Stand jetzt den besten Punkteschnitt aller Bayern-Trainer bisher. Ich glaube 2,57 oder irgendwie so in dem Bereich liegt das in der Liga. Aber demgegenüber stehen dann eben auch so andere Auftritte. Feyenoord hast du angesprochen, Aston Villa oder eben auch gegen Barcelona, gerade eben auf europäischem Level und vor allem dann eben auch auswärts. Was bedeutet denn jetzt auch dieses Spiel gegen Celtic dann für Kompany, der ja, okay, von der Punkteausbeute her absolut im Soll liegt, aber doch, ja, es fehlt irgendwo was.
Ja, verlieren sollte er nicht. Ja, aber ich glaube, dass er relativ fest im Sattel sitzt. Also ist natürlich, wäre das ein Niederschlag, ist ja so wie die erste Nagels, also es war im Viertelfinale, aber in der ersten Nagelsmann-Saison gegen Villarreal, das hing, glaube ich, auch nach, dass man da gegen einen schwächer eingeschätzten Gegner verloren hat. Aber Villarreal ist deutlich besser gewesen, als Celtic jetzt ist. Also ich finde, das ist ein. Ich habe nicht so wirklich die große Sorge. Im potenziellen Achtelfinale gegen Leverkusen und Atletico, was ich jetzt am im Real Madrid-Derby am Wochenende gesehen hat, das könnte richtig schwer werden. Aber ich finde nicht, dass Celtic da das Problem werden darf. Also da fehlt einfach die Qualität. Und also ich weiß nicht, ob Bremen nicht besser ist.
Das werden wir heute Abend natürlich sehen. Du hast noch eine andere Position angesprochen, die bei den Bayern natürlich dann auch nochmal ins Auge fällt und wichtig sein wird, auch gegen eine Mannschaft wie Celtic, die Außenverteidigerposition. Sowieso seit Jahren ein Thema. Linke Seite zwar mit Anthony Davis jetzt ja langfristig dann besetzt, der ist nur verletzt. Backup drängt sich so richtig aktuell auch nicht auf. Guerrero hat nicht die Form, die er mal hatte oder die er eigentlich haben sollte, um zu helfen, der ist ziemlich flatterhaft momentan. Wie würdest du das besetzen gegen Celtic jetzt?
Gegen Celtic tatsächlich schon mit Guerrero, weil man, ich denke, das Spiel dominieren wird und einfach jemand braucht, der fußballische Lösungen hat. Und das ist Guerrero auf jeden Fall der am stärksten beschlagene Spieler. Es ist ja eher so ein bisschen sein Problem, dass er wahrscheinlich mittlerweile fast im Mittelfeld am besten aufgehoben werde. Er kommt ja von seiner spielerischen Stärke, von der Spielintelligenz, wie er Sachen auslöst. Und ich war überrascht, wie gut er es in der Hinrunde auf Rechtsverteidiger gemacht hat, weil er eigentlich so ein bisschen Probleme hat in der Defensivbewegung. Aber die Form, du hast es gesagt, ist leider dahin. Also die ist nicht mehr so da. Es waren wirklich die letzten Spiele nicht defensiv sehr schwach. Offensiv okay, hat er aber auch schon besser gemacht. Aber du hast es zum Beispiel vorher Feyenoord erwähnt, das war das große Problem. Alfonso Davis verletzt sich und dann kommt er rein, verursacht diesen völlig unnötigen Elfmeter. Da läuft der Gegenspieler aus dem 16er raus und er tritt ihm irgendwie noch.
Völlig übermotiviert.
Da gedacht hat. Genau, und in das zweite Tor, da steht er auch ganz alleine hinten drin und hebt es ab. Das Abseits auf. Also auch gegen Bratislava kam er nur 6 Minuten rein und sein Gegenspieler lässt ihn stehen und macht das Tor. Also defensiv wackelt der wirklich und das gegen Leverkusen habe ich da Bedenken. Ja. Da finde ich, sollte man vielleicht sogar drüber nachdenken, ob man nicht mit Stanisic eine rein defensive Variante wählt. Aber gegen Celtic würde ich da schon jemanden nehmen, der nach vorne Lösungen anbietet. Ja. Auf Dauer gesehen kann vielleicht Ito da der Ersatz werden, aber der ist jetzt das allererste Mal im Kader. Ich denke nicht, dass der von Beginn an spielen wird. Das ist das erste Mal dabei.
Ja. Nicht gleich von Beginn an reinschmeißen, aber weil du vorhin diesen Quervergleich gemacht hast. Bremen vielleicht besser als Celtic. Guerrero hat ja auch gegen Kiel relativ schwach gespielt, da auch ziemlich viele Ballverluste gehabt. Und da wurde es ja am Ende dann auch nochmal auf einem anderen Niveau und vielleicht auch mit einem komplett geistigen Abschalten der Bayern dann doch nochmal eng.
Das stimmt. Und im Gegensatz zu Bremen spielen die ja mit offensiven Außen und du hast es ja Kühn, da hatten wir schon erwähnt, wird ja wahrscheinlich der Gegenspieler von Guerrero. Das könnte schon so ein bisschen wackelig werden, aber auf dem Niveau darf eigentlich nichts passieren. Und er hat ja Hilfe von Minchay. Ich denke, dass er das machen kann. Rechts, glaube ich, ist Leimer relativ fest im Sattel. Aber es ist ja auch überraschend, dass man mehrere gelehrte Rechtsverteidiger im Team hat. Und Leimer ist die beste Option, der viel versucht, mit Einsatz, mit Willen wegzumachen, dann aber defensiv manchmal halt einfach so ein bisschen zu langsam ist eigentlich, um Rechtsverteidiger zu spielen und offensiv einfach Probleme hat, dann das umzusetzen, weil es nicht gewohnt ist. Aber prinzipiell darf das gegen Celtic keine Ausrede sein. Das ist ein Team, das man dominieren muss, das ich denke, sie auch ganz klar dominieren werden und dann gewinnen sie dieses Spiel auch.
Welche Position, außen, rechts oder links, ist denn aus deiner Sicht bei Bayern besser besetzt insgesamt, auch vielleicht in der Tiefe, und muss vielleicht auf beiden Seiten tatsächlich noch was passieren dann zur neuen Saison?
Ja, also rechts ist besser besetzt. Ich fand auch die letzten Spiele ganz klar, dass es rechts besser funktioniert hat mit Leimer und Ulisse. Links ist ja die Wackelposition, wo ich vorher meinte, es kämpfen drei Spieler darum und alle bewerben sich nicht gerade darum oder es zeigen nicht das, was man von ihnen erwarten könnte. Also man hat den Leroy Sané, den man letztes Jahr in der Vorrunde gesehen hat, den hat man seitdem nicht mehr gesehen. Also der spielte wirklich eine überragende Vorrunde und seitdem kam weniges unter ihm, dafür ist er zu gut, aber für seine Verhältnisse zu wenig. Gnabry ist seit seiner Verletzung, der hat die ersten paar Spiele ja gestartet, noch nicht wieder auf dem Niveau, und Coman ist, ich sehe bei ihm immer dasselbe Problem, Coman hat diese unglaubliche Schnelligkeit, mit der er sich durchsetzt, und dann passiert nichts. Also er geht vorbei und dann kommt die Flanke hinter das Tor. Zu oft wird dann zu wenig draus. 11. Minute, glaube ich, gegen Bremen jetzt am Freitag. Er kommt frei im 16er zum Schuss und schießt ihn übers Fangnetz. Das passiert leider zu oft. Er macht aus den Fähigkeiten, die er hätte, dann vorm Tor einfach zu wenig. Und das Einzige, also es heißt, man liest es immer wieder zu lesen von Interesse an Gittens zum Beispiel oder an Flügelspielern. Ich bin aber gespannt, ob es nicht vielleicht sogar irgendwie eine Umstellung gibt und man mit zwei Zehnern spielt am nächstes Jahr. Sollte irgendwann Florian Wirtz, ich würde es mir sehr wünschen, nach München kommen, dann ist es ja auch eine Überlegung, ob man das nicht mit zwei Zehnern spielt, die vor der Sechs spielen mit eben Wirtz und Musiala, was ein Wahnsinnsmittelfeld wäre. Also Pavlovic, Kimmich, Wirtz und Musiala könnte ich mir gut vorstellen.
Aber da sind ja noch ein paar Fragezeichen zu lösen vorher, weil Musiala ja auch noch nicht verlängert hat, sowieso noch einige Verlängerungen offen sind. Da wird ja noch gepokert, beziehungsweise vielleicht sind die auch schon weiter als nach außen dringt bisher. Es wird mir immer nur gesagt, man sei auf einem guten Weg mit Musiala, mit Kimmich. Was weißt du da oder wie beurteilst du auch dieses Hängepartie?
Mehr weiß ich natürlich auch nicht. Ich habe auch nur das gelesen, was überall zu lesen war. Gefühlt heißt das, man ist praktisch sich einig seit zwei Monaten mit Musiala, aber es passiert nichts. Das ist so von, das läuft alles, bin ich dann ab und zu mal doch wieder zurückgeschwenkt zu, ja, aber warum passiert es nicht? Also läuft dann vielleicht doch was falsch. Man liest was von dieser Ausstiegsklausel, haben wir im Podcast bei Mirsandroth sehr ausführlich diskutiert, oder ob das nicht ein No-Go ist, ob man ihn da, dass er das bekommt.
Hat Kane ja auch.
Dann kam raus, Kane hat es wohl auch. Da ist aber die Frage, will der wirklich, das war es wirklich ständig nur das Notaus für, wenn es gar nicht funktioniert, weil der hat sich ja vorher schon so schwer getan, einmal zu wechseln, und ich glaube nicht, dass der dieses Projekt so schnell aufgeben wird. Also ich glaube, sein Projekt ist jetzt, der zieht die 5 Jahre hier durch und dann geht er vielleicht wieder nochmal nach England. Aber ich glaube, dass Musiala bleibt und dass er vielleicht sich irgendwann ein Aus will, dass er vielleicht sich denkt, ey, ich bin jetzt schon so lange hier, weil gefühlt ist er ja schon 10 Jahre da, es sind glaube ich 6, weil er seit er 17 ist, praktisch bei den Profis ist und jetzt lang, naja, so ganz lang schätze ich, wird nicht stimmen, aber er ist schon recht lange Profi und vielleicht zieht er selbst so die Zukunft und denkt so, ey, was, vielleicht will ich 2030 nochmal was anderes machen und da will ich nicht ganz festhängen. Also ich finde die, aus seiner persönlichen Sicht, aus Bayern-Sicht finde ich es natürlich blöd, nachvollziehbar, dass er da irgendwo eine Ausstiegsklausel will und sich denkt, was weiß ich, was ich Ende 20 will, wenn ich jetzt Anfang 20 bin. Und könnte auch damit leben. Also vielleicht am Ende bleibt er dann vielleicht doch. Es gibt ja viele Länder, wo Ausstiegsklauseln üblich sind und deshalb hauen die Spiele auch nicht immer sofort ab. Und ich hoffe sehr, dass Musialas Verlängerung dann den Ausschlag gibt, für Kimmich auch zu bleiben. Also der hat sich ja, ich war immer Fan, war immer überzeugt, dass er auch nicht als Rechtsverteidiger seine Position ist, sondern dass er im Mittelfeld spielen sollte und dass er dann da einer der besten Spieler Europas ist. Und ich finde, das sieht man seit Kompany da ist auch wieder. Ich finde, der ist in jedem Spiel, ich könnte mir an kein gut schlechtes Spiel dieser Saison erinnern.
Da ist er auf jeden Fall gesetzt. Wem würdest du ihn gegen Celtic zur Seite stellen?
Pavlovic. Also ich glaube auch, dass Pavlovic beginnen wird. Der hat in den letzten 4 Spiele auch begonnen. Ich habe es nicht kommen sehen, dass das so gut passt. Also ich dachte, es ist jetzt die Lösung, sie holen ein paar Linie im Sommer und dann hat Kimmich diesen defensiv-arbeitenden Sechser neben sich. Aber seitdem, das von am Anfang, dass es uns so gut funktioniert hat mit Pavlovic, der defensiv abräumt, aber halt auch viel für den Spielaufbau tun kann, diese offensiv sehr aktiv presst auch häufig und halt technisch sehr, sehr viel stärker ist als Palinja. Wenn die beiden fit sind und in Form, dann ist das, glaube ich, auch die gesetzte Formation. Da kam Goretzka nur rein, weil eben Pavlovic verletzt war und dann, nachdem er zurückgekehrt ist, nicht sofort wieder die Form von vorher hatte. Aber langsam nähert er sich der an und ich würde für die entscheidenden Spiele auf Pavlovic Kimmich setzen.
Wobei auch Goretzka natürlich gute Leistungen gebracht hat in den letzten Wochen und ja durchaus immer zu den Spielern gehörte, die sich da auf jeden Fall sehr reingehängt haben. Würdest du aber, weil du Palinja angesprochen hast, sagen, 55 Millionen Missverständnis, das hätte man sich vielleicht ersparen sollen?
Ja, da würde ich absolut mitgehen. Es ist zu früh, um ihn abzuurteilen. Ja. Also er war jetzt ja auch viel verletzt. Es ist jetzt noch nicht so, dass der eine schlechte Leistung geboten hätte oder so. Das Problem ist halt, Pavlovic ist reingerückt, hat es gut gemacht, ist halt auch schon jetzt schon fast ein Aushängeschild. Man sieht ja, in den letzten Bayern-Vereinszeitungen wird er groß zusammen mit Müller abgefeatured, mit so alten Trikots, die so irgendwie in den 40er Jahren, ich weiß nicht, welche Zeit entsprechen sollen. Ich glaube, da wird er jetzt auch langsam als Gesicht aufgebaut. Der identifiziert sich total mit dem Verein. Man liest überall, er spielt seit der U8 da. Und ich glaube, der kann ein Gesicht werden der Bayern über Jahre. Und dann könnte es halt schwer werden für Berlin. Ja, das ist vielleicht im Zweifel gar nicht seine Schuld. Das hat er einfach Pech gehabt. Aber vielleicht hätte man da nicht so viel Geld ausgeben sollen für so einen Spieler, der dann relativ klares Skillset hat und das dann recht beschränkt ist. Er räumt halt ab. Und so oft brauchen die Bayern nicht einen reinen Abräumer. Vielleicht mal, wenn man mal gegen City dominiert wird. Aber halt in der Bundesliga ist ein spielerisch starker Spieler wie Pavlovic dann doch eher wichtiger.
Der ja auch durchaus günstiger war. Denn ich meine, das Geld, was man in Palinja gesteckt hat, ist ja jetzt was, was vielleicht auch fehlt. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass bei den Bayern offensichtlich auch der Sparzwang mittlerweile ausgebrochen ist. Was man heute gehört hat, was zumindest durch die Medien ging, ist, dass die Bayern sich erstmal eine Transfersperre auferlegt haben. Das wurde nicht bestätigt, aber auch nicht wirklich dementiert. Das auf jeden Fall nochmal bekräftigt wurde. Wir müssen erstmal ein bisschen was verkaufen, um überhaupt dann vielleicht neue Spieler zu holen. Und vielleicht kommt im Sommer sowieso kein neuer, weil ja auch die Verlängerung ordentlich ins Budget hauen werden. Ist das denn aus deiner Sicht der richtige Weg, mit den etablierten Recken dann zu verlängern, die ja alle sicherlich auch etwas mehr Geld verdienen werden, zumindest Musiala und Kimmich? Und Neuer spielt ja sicherlich auch nicht zu komplett reduzierten Bezügen, auch wenn da ja noch eine andere Geschichte noch mit reinspielt, auf die wir auch gleich nochmal kommen. Aber ist das die richtige Taktik vor dem Hintergrund, dass eben das Geld auch in München offenbar nicht mehr so flüssig ist, wie es vor Jahren man das immer annahm?
Ja, also ich finde die Spieler, die genannt wurden, Neuer mag man drüber streiten. Es ist, glaube ich, immer schwierig, so jemanden, der so lange im Tor war, irgendwie so abzusägen, wenn er noch nicht will. Das ist der einzige, da, wo man wirklich ein bisschen streitbar findet. Ich finde die anderen Verlängerungen mit Alphonso Davies ist man auf Jahre abgesichert als Linksverteidiger. Der hat jetzt so einen Durchhänger, aber unter Kompany spielt er wieder so, wie man sich es erwarten würde. Ich bin total überzeugt, also dass das sich lohnen wird, mit dem Verlängern so langfristig. Musiala, ich glaube, da wirst du mir zustimmen, ist alternativlos. Also das Talent. Ja. Und Kimmich ist der Kopf der Mannschaft. Also ich weiß nicht, warum man den gehen lassen sollte. Das ist der auf dem Feld der Wortführer ist, der wahrscheinlich nach Neujahrsabgang Karriereende Kapitän sein wird, wenn er verlängert. Und Ich finde auch der, der am konstantesten Leistung bringt und die ganze Saison über, ich finde das eigentlich, ich finde das alles völlig nachvollziehbar. Ja. Es scheint was dran zu sein, weil man so oft hört, dass eingespart werden muss, aber ich glaube, es liegt an den, vielleicht an den Gehaltskosten. Sollte man Goretzka wirklich, da hört man ja so ein bisschen, dass der jetzt überlegt, im Sommer es dann doch sein zu lassen. Der ist ja ein Großverdiener. Coman ist so ein bisschen Gnabry, einer von denen ist auf der Abschussliste. Müller und Sané laufen zwei absolute Großverdiener aus. Vielleicht ist das das dann eh schon gewesen. Also wenn die nicht, sollten die nicht verlängern. Müller wird auf jeden Fall, wenn er verlängert, auch sehr geringere Bezüge bekommen. Mhm. Und bei mein Wissensandrot-Kollege Georg, der das auch beruflich sich mit Finanzen besser auskennt als ich, sagt immer, das ist nicht so schlimm. Der ist der Meinung, der prozentuale Anteil vom Umsatz, der für Gehälter ausgegeben hat, ist deutlich weniger, ist nicht so hoch wie früher. Und im Vergleich zu anderen Top-Vereinen ist Bayern da ganz, ganz vorne. Also die zahlen zwar hohe Gehälter, aber im Vergleich zum Umsatz haben sie eine gute Quote, sagt er. Und es tut dem Verein nicht weh. Der kann sich das leisten.
Und es ist natürlich auch günstiger, als wenn man jetzt einen neuen verpflichten würde mit Handgeld, mit Ablösesumme, mit Gehalt dann eben über mehrere Jahre. Also da ist das Gesamtpaket dann vielleicht auch günstiger. Aber reicht das von der Qualität her dann aus für die neue Saison, wenn man jetzt sagt, okay, es kommt im Sommer jetzt kein großer Name, sondern eben Leute wie Bischof, wie Urbig, die eben schon da sind. Das ist das, womit man erstmal arbeiten will, vielleicht dann noch ein paar Ergänzungen, aber eben kein großer Name, um dann vielleicht erstmal Geld zu sammeln, um, du hast es ja gesagt, im übernächsten Sommer dann bei Wirtz all in zu gehen. Reicht das für die Ziele?
Ja, also ich glaube, man sollte jemanden holen. Ich weiß auch nicht, ob das nicht kommen wird. Also ich glaube, da ist genug Geld da, um jemanden zu holen. Es ist nur so ein bisschen die Vorlage, um Ewald zu sagen, du kannst nicht unendlich Geld ausgeben, du musst mal ein bisschen die Kosten reduzieren, dann können wir wieder jemanden holen. Vielleicht auch, um ihn so ein bisschen in Zaum zu halten, weil ich habe das Gefühl, das ist auch so, dass er gerne Geld ausgibt. Ja. Er wurde jetzt von Hoeneß schon so ein paar Mal angefangen. Im Sommer hieß ja auch, er hätte Tar gemacht. Der Aufsichtsrat hat es nicht durchgehen lassen. Bei Davis Verlängerung wurde ähnliches gemunkelt, dass schon mal ein Vertrag ausgehandelt wurde, den der Aufsichtsrat zu teuer fand. Und man hat ja Ähnliches aus Leipzig gehört, dass Minzlaff nach der Trennung von Eberl gesagt hat, dass er nicht so zufrieden war, wie viel Geld ausgegeben war, dass man nicht so viel Geld für zum Beispiel Openda ausgeben wollte, wie dann gezahlt wurde. Also vielleicht versucht man da auch Eberl so ein bisschen in Zaum zu halten.
Also Nkunku und Co. kommen dann vielleicht erstmal nicht. Die hätte er ja gerne geholt, so wurde es zumindest kolportiert. Also mal gucken. Abschlussliste. Du hast es schon gesagt, einer aus Gnabry und Coman, Goretzka und Dyer wahrscheinlich sowieso.
Ja, Dyer, glaube ich, wird einfach nicht verlängert. Vorne einer bis zwei vielleicht sogar. Ja. Also ich glaube, Sané ist ja immer, man hört ja auch nichts, dessen Vertrag läuft ja im Gegensatz, Musalias Vertrag läuft ja noch ein Jahr. Bei Sané, der läuft ja im Sommer aus, der wird aber wohl gerne bleiben, was man so hört.
Ja, der würde angeblich auch ja geringere Bezüge durchaus akzeptieren.
Ja, aber das ist geringer von 20 Millionen sind wir dann wahrscheinlich immer noch.
Das ist Klagen auf hohem Niveau, ja, das stimmt.
Also, das ist natürlich, ich glaube, Coman, mein Vater, hat man ja schon versucht, loszuwerden. Es wird vorne einen treffen müssen, außer sie wollen wirklich alle gar nicht. Ja. Ich finde, man muss gucken, wie sich Ido entwickelt, sonst muss man vielleicht in der Innenverteidigung wenigstens ein Backup holen. Ja. Man muss sich nochmal die Situation auf Rechtsverteidiger angucken. Also, man kann die Hoffnung haben. Ich bin nicht so überzeugt von Stanisic, aber viele haben ja die Hoffnung, dass der die Lösung da wird. Aktuell, finde ich, hatte man immer viele Kandidaten, aber niemand hat das so richtig zur Zufriedenheit gelöst. Wenn ich jetzt sehe, wie Masraoui bei United spielt, dann weiß ich so, das Niveau war schon gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, das sind die Positionen, die man angreifen sollte. Die dritte Offensivposition neben Olise und Olise, der, finde ich, voll eingeschlagen hat, und Musiala und in der Defensive vielleicht ein Innenverteidiger-Backup und was auf Rechtsverteidiger passiert.
Ja. Boué auch nicht die Verstärkung, die man sich erhofft hatte, nachdem man den ja nun unbedingt dann schon in der letzten Winterpause dann loseisen musste. Da hat man auch Geld verschleudert eigentlich.
Ja, aber ähnlich wie bei Palinha würde ich sagen, ist bis jetzt kann man noch nicht beurteilen, ob er was dafür kann. Er war halt immer verletzt. Es ist ja, er hatte in der Vorrunde zwei langfristige Verletzungen und hat in der Rückrunde, das Xerre letztes Jahr, zwei Spiele gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, zusammen kommt er jetzt auf 10, 11 Einsätze wo halt irgendwie dreimal Rekonvaleszenz war, ist schwierig zu beurteilen. Also ich, er kann nicht so richtig was dafür, aber wenn es halt so weitergeht, ist es vielleicht ein Missverständnis, was relativ schnell wieder beendet wird. Da hast du schon recht.
Wird das Missverständnis Tell dann vielleicht auch beendet, also jetzt in dem, zu, dem oder so gesprochen, dass er vielleicht dann im Sommer wieder zurückkommt, um dann tatsächlich bei Bayern doch nochmal den Durchbruch zu schaffen, der ihm nicht vergönnt war. Ich vergleiche das so ein bisschen mit Gravenberg, der ja auch bei Bayern ja nicht die Rolle spielte und dann bei Liverpool doch recht positiv durchstartete.
Ja, das Gravenberg hat da jetzt irgendwie einen Trainer gefunden und im ersten Jahr unter Klopp lief es ja, würde ich sagen, ähnlich wie bei Bayern. Er hat seinen Platz nicht gefunden. Aber ja, kann passieren. Also das Talent ist auf jeden Fall da bei Tell. Ich war auch immer der frohe Hoffnung, dass der früher oder später den Weg ins Team findet. Aber er hat es halt leider nicht. Es hat jetzt echt lange gedauert. Ich fand eine Leihe sehr nachvollziehbar, wenn man Geld generieren muss und Tottenham bereit war, ist so viel zu zahlen. Dann finde ich es eine nachvollziehbare Option. Und ja, vielleicht muss man den Weg gehen, weil Kompany scheint ja nicht bereit gewesen zu sein, ihm so viel Spielpraxis zu geben. Er tut sich so ein bisschen schwer mit den Jungen. Ich habe auch den Abgang von Asnou, dem talentierten Linksverteidiger, den Marokkaner, konnte ich auch verstehen, dass der es sich verleiden lässt, weil der hat im Sommer auf Olympia verzichtet, weil Kompany ihm gesagt hat, er braucht ihn hier und er wird hier Einsatzzeit sehen. Und dann wurde ihm sogar sollte er auf Rechtsverteidiger umschulen, weil er verletzt war. Er kam dann auch nicht rein und er tut sich auch schwer, den dann irgendwann, wenn man schon 4-0 führt, in der 60. einzuwechseln. Ja. Dann kommt er halt für 5 Minuten am Ende. Dass Tell und Asnou dann den Weg in eine Leihstation suchen, das verstehe ich.
Warum tut er sich so schwer? Was glaubst du da? Was ist da der Grund, die Motivation? Sind die vielleicht nicht gut genug oder traut er sich nicht, die zu integrieren, damit nicht irgendwie ihm ein Vorwurf gemacht werden kann, falls es dann doch mal schief gehen sollte?
Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen ein Risiko. Zum Beispiel Asnou ist sehr, sehr offensiv stark, aber defensiv manchmal so ein bisschen schlampig.
Kann man aber ja nicht nur durch Praxis dann vielleicht auch ausschleißen, solche Lapsi.
Absolut, aber andererseits, ich dachte mir schon bei Julian Nagelsmann, der früher bei anderen Stationen gerne auf junge Spieler gesetzt hat, bei Bayern war es dann auch weniger. Und man, als Fan wird man sich natürlich immer den Youngster wünschen, der durchstartet, so wie Pavlovic. Aber machen wir uns nichts vor, Pavlovic ist auch nur passiert, weil alle Sechser verletzt waren. Also Tuchel hätte ihn auch nicht eingesetzt, wenn da nicht die absolute Notstand gewesen wäre. Und so rutschen manchmal halt einfach rein. Wir haben es gestern bei Real gesehen, der Asensio, der Innenverteidiger, glaube ich, hätte ohne die ganzen Knieverletzungen in der Realdefensive auch nie Land gesehen. Vielleicht braucht man da einfach das Glück und du musst halt dann doch besser sein als der andere, der auf der Bank sitzt und keine Ahnung, als Mathis Tell besser zu sein als Serge Gnabry mit 19 ist halt dann auch nicht so leicht. Und dann das in der Mannschaft zu rechtfertigen, zu sagen, ja, ich habe jetzt den Mathis eingewechselt, weil der halt noch jung ist und dafür müssen King und Serge draußen bleiben, ist wahrscheinlich dann auch schwierig.
Aber gucken, wie er sich dann bei Tottenham entwickelt. Aber wir haben ja auch dann bei den Bayern dann in der neuen Saison noch so ein Wechselspiel im Tor wahrscheinlich zu beobachten. Denn Manuel Neuer hat zwar verlängert, aber unter der Prämisse, dass er eben seinen möglichen Nachfolger Jonas Urbig einarbeitet und nicht wie bei Alexander Nübel sagt, nö, der kriegt hier keine Einsätze. Urbig scheint tatsächlich Einsätze zu kriegen. Jetzt hat Neuer schon gewitzelt, ja, auf jeden Fall 2 Pokalspiele wegen der Sperre, die Neuer ja absitzen muss in der neuen Saison. Glaubst du, er wird viel darüber hinaus dann auch zum Einsatz kommen? Wie glaubst du, wird sich dieses Wechselspiel gestalten?
Ich hoffe und ich glaube, dass man da eine Vereinbarung gefunden hat vorher, die ihm auch ein paar Einsätze garantiert. Wir hatten auch bei uns im Misandrot oft darüber diskutiert und es, glaube ich, scheitert so ein bisschen an der Ikone, die abtritt. Das gab es ja bei vielen Vereinen schon, die sich dann so ein bisschen dagegen gesträubt hat. Und sie haben es ja schon mal versucht, so ein Nachfolger ranzuführen und Neuer hat es einfach kategorisch abgelehnt und dann ging es mit Nübel auch schief. War ich jetzt nicht so traurig drum, weil ich ehrlich gesagt Nübel nicht für gut genug halte, um bei Bayern zu spielen. Ich finde, im Gegensatz zu mancher Mirsandruck-Kollegen, Urbig eine gute Entscheidung. Ich habe den bei Fürth viel gesehen und fand ihn da sehr gut und habe die Hoffnung, das könnte funktionieren. Man liest ja, Max Eberl sieht in ihm den nächsten Ter Stegen, den er praktisch bei Gladbach gefördert hat, jetzt bei Bayern. Und wenn das funktioniert, dass er jetzt noch ein Jahr, dass er ein paar Einsätze bekommt, in München so ein bisschen reinkommt und Manuel Neuer dann zurücktritt, das finde ich eine gute Lösung.
Ja. Jetzt hat es ja bei Bayern in der Torhüterfrage über die letzten Jahrzehnte, du hast die 90er-Doku angesprochen, die du gerade gesehen hast, ja eigentlich eine unheimliche Konstanz gegeben, wenn man sich das mal überlegt. In den 60er, 70ern war es Sepp Maier, danach, okay, ganz kurz, Walter Junghans, dann war es Jean-Marie Pfaff und Raimund Aumann. Nach Aumann war es Oliver Kahn. Nach Kahn kam ein ja, Interregnum von Leuten, die herangeführt werden sollten, was nicht funktioniert hat. Ich glaube, Kraft, Wessels, das war alles nichts. Übrigens, zwischen Aumann und Kahn war es Uwe Gospodarek, der als Bayern-Torwart 2000 galt. Das hat auch nicht funktioniert. Klappt das mit Urbich jetzt besser als bei diesen anderen Versuchen? Weil nach Kahn hat man dann irgendwann gesagt, komm, wir kaufen Neuer. Oder muss Bayern doch noch jemanden kaufen dann vielleicht in anderthalb Jahren?
Ja, das ist die Diskussion hatte ich letztens auch im Freundeskreis, dass ich so meinte, es wird schon jemand kommen. Mein Vater hat mir auch immer erzählt, es hieß immer, niemand kann Raimund Aumann ersetzen. Und es war gar kein Problem, auf ihn folgte Kahn und dann folgte Neuer. Aber du hast recht, es gab dann diese Überfangsliste. Es war nicht Wessels, es war Rensingner.
Rensing, genau.
Rensing zuerst.
Stimmt.
Dann wurde Butt, der so als Backup hinter ihm geholt wurde, ist dann reingerutscht. Der wird dann von Kraft verdrängt, das hat nicht so funktioniert und dann hat man sich für die große Erlösung entschieden. Es ist ein Risiko. Also man hätte auch letzten Sommer für viel Geld Mamardaschwili aus Valencia zum Beispiel, der bei der EM so geglänzt hat, verpflichten können und ihn zurückverleihen, so wie es Liverpool jetzt getan hat. Hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Aber es ist jetzt mal ein Versuch, kann schief gehen, aber ich würde ihm the benefit of the doubt geben. Ich finde, der ist der talentierteste junge deutsche Torhüter, der mir einfällt. Deshalb ist er, glaube ich, auch die Lösung, die sich den Bayern aufgedrängt hat. Das ist der deutsche Torhütermarkt im jungen Segment ist nicht so stark aufgestellt, wie er das schon öfter mal war. Und deshalb versucht sich Bayern da, glaube ich, mit dem stärksten Talent zu verstehen.
Obwohl die Bayern dann ja jetzt den U18, den U19 und den U21-Nationaltorhüter haben, ne?
Stimmt. Max Schmidt und Leon Klanert. Beide sehr talentiert, ist halt, ich dachte auch mal eine Zeit lang, ja, vielleicht kann man es ja mit denen versuchen. Ich glaube, der Sprung von der Regionalliga Bayern, da müsste halt jetzt eine Leihe kommen ins Bayern-Tor. Es ist ja nicht nur die Bundesliga, es ist ja direkt das Bayern-Tor, wo du das nochmal deutlich weniger erlauben kannst. Der ist schon sehr gewaltig. Also Max Schmidt ist auf jeden Fall sehr talentiert. Leon Gladatsch habe ich noch nicht so viel gesehen, aber viel Gutes gehört. Ja. Gestern, ich habe gestern so das Ende der U19 News League-Spiels gesehen, da war Glanatsch im Tor, hat am Ende auch einmal sehr hervorragend gerettet. Da erschien er mir in der Kameraeinstellung sehr klein, ich weiß gar nicht, ob das stimmt für einen Torhüter. Aber das Talent ist auf jeden Fall da, aber ich glaube, die müssten einen Zwischenschritt machen, die beiden, die dahinter. Urbik hat ja immerhin doch schon eine Zweitligakarriere vorzuweisen und da auch wirklich gute Leistungen gezeigt.
Aber erstmal ist sowieso Manuel Neuer noch im Tor. Der hat in seiner Karriere alles erlebt, aber der hat noch nie im Paradise gespielt, im Celtic-Stadion. Das ist eine Premiere für ihn. Das hatte nicht geklappt. Also das letzte Aufeinandertreffen mit Celtic, da war er, glaube ich, gesperrt, verletzt. Auf jeden Fall war er nicht im Tor. Für ihn jetzt eine Premiere. Und du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Die Stimmung könnte ähnlich sein wie in Feyenoord. Ist das vielleicht ein, ja, Problem für die Bayern, wenn sie die Stimmung nicht relativ schnell zum Erliegen bringen?
Also die Stimmung wird wahrscheinlich Die Stimmung wird sehr gut sein, aber ich glaube, damit kann man das Bayern München umgehen. Also es ist ja, wenn man einmal in der Saison in Dortmund spielt oder vielleicht auch häufiger, da ist ja die Stimmung auch nicht ganz schlecht. Da kommt es vielleicht noch so ein bisschen, wenn die lange 0-0 halten können oder sogar in Führung gehen würden, dann hat man ja da schon Spiele gesehen, wo Wildes passiert ist. Ich kann mich erinnern, wie Barcelona da 2-1 verloren hat mit 88% Ballbesitz und irgendwie 2 zu 35 Torschüssen und hat irgendwie ein Kontertor und ein Tor nach der Ecke für Celtic hat gereicht. Das war noch zu Zeiten mit Xavi, Iniesta und Messi. Das kann passieren. Aber ich glaube, dass seit der Zeit auch die kleinen Ligen einfach schlechter geworden sind. Mit dem in den größeren Ligen mehr Geld da ist, sind so Ligen wie die niederländische, die schottische Liga, die österreichische Liga, so die früher so ein bisschen weiter dran waren, einfach qualitativ ein bisschen weiter abgefallen. Also in der Zeit waren einfach bessere Spieler bei Celtic als jetzt. Deshalb kann die Stimmung natürlich immer ein Faktor sein, aber kann keine Ausrede sein für Bayern München.
Also du hast es mehrfach schon gesagt, ein Sieg muss her, du glaubst an einen Sieg, du bist positiv, wenn du in die Glaskugel blickst. Wie geht's aus?
Ich tippe mal 3-1.
Das obligatorische Gegentor ist aber dabei.
Ja, ich würde mir wünschen, dass es keins gibt, aber es ist dann doch in letzter Zeit zu wackelig. Also wenn man dann zum Beispiel am Ende gegen Kiel völlig die Ordnung verloren hat und dann nach dem zweiten Tor auch noch diesen völligen Auflösungserscheinungen ist hinten drin, wird als dieser Steilpass kommt fürs Dritte, da ist das Vertrauen dann nicht unendlich da.
Glaubst du, dass dieses geistige Abschalten gegen Kiel nach dem Bremen-Spiel, wo sie ja über 90 Minuten wirklich konzentriert waren, jetzt ad acta gelegt ist? Haben sie den Moment erkannt, dass das vielleicht jetzt, sie sich das nicht leisten dürfen, da so runterzufahren?
Das hoffe ich sehr. Wissen kann man es natürlich nicht, aber ich glaube jetzt, nachdem man schon die extra Runde drehen muss, wird man bestimmt da vorher eingeschärft genug. Das wird bestimmt nicht gut angekommen sein an derselben der Straße, dass man hier nochmal eine Runde extra machen, drehen muss, weil man ein Spiel in Rotterdam abgibt gegen eine wackelige Rotterdam-Mannschaft auch. Ich glaube, die sind heute vorgewandt genug, dass das nicht nochmal passieren darf.
Weil ja auch das Finale da Horm immer noch irgendwie so ein bisschen in den Köpfen da rumspukt, auch wenn man das mittlerweile nach außen deutlich defensiver vertritt. Wie ist deine Einschätzung, wie realistisch ist das ein Hirngespinst, Finale da Horm, oder siehst du da irgendwo eine realistische Möglichkeit, natürlich vorausgesetzt, dass dieser Zwischenschritt dann Zwischenrunde erstmal absolviert wird?
Die Möglichkeit sehe ich immer. Muss ich einfach, die letzten Jahre war das Halbfinale ja schon fast Standard. Ja. Und auch in Jahren, in denen es schlecht lief, wie letztes Jahr, konnte man sich in den Topspielen in der Champions League immer zu guten Leistungen aufraffen. Vielleicht mal mit ungewöhnlichen Taktik, wie letztes Jahr als Tuchel relativ defensiv, relativ passiv spielen ließ. Aber man war ja ein neuer Fehler weg vom Finale letztes Jahr. Ja. In der Saison, in der es richtig schlecht lief. Ich sehe die Bayern jetzt dieses Jahr aktuell in den aktuellen Formen nicht als Top-Favorit. Also auch wenn sie jetzt in Plymouth verloren haben, da irgendwie Liverpool zum Beispiel schon mehr gezeigt. Real hat gestern wieder gezeigt, dass immer mit ihnen zu rechnen ist, auch wenn es nicht perfekt läuft bis jetzt. Also das sind wahrscheinlich noch ein, zwei Mannschaften vor ihnen, aber in diesen 4, 5 sehe ich sie auf jeden Fall, und sie sind auch, es ist dann doch eine erfahrene Mannschaft, die haben schon oft im Halbfinale stattgefunden, die haben eine extreme Qualität, eben zum Beispiel vorne mit Musiala und Kane, dass ich das überhaupt nicht abwegig finde und man jeden Gegner schlagen kann. Also ich habe mir den Tag des Finals schon mal freigehalten.
Da schlägt ich das Fanherz bei Andreas Meilhammer von Mirsan Roth. Andreas, ich danke dir, dass du dabei warst heute.
Ja, sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Hallo, hier ist Malte Asmus, der Chefredakteur der Podcastbude. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist ein Grundsatz, mit dem ich aufgewachsen bin und an den ich weiterhin glaube und den ich übrigens auch meinen Kindern immer predige. Entmenschlichung, weder durch Taten noch durch Worte, darf niemals wieder salonfähig werden. Die Grundsätze der Demokratie, die müssen erhalten bleiben. Und deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Bleib nicht leise, geh wählen, und zwar weise.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.